Wissensfunk, eine Produktion von DVGW Wissenswert. Wissenschaftliche Fakten und aufschlussreiche Einblicke in die Welt des Wassers und Wasserstoffs.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wissensfunk. Mein Name ist Mary N. Koch und heute habe ich zum ersten Mal in diesem Format einen DVGW-externen Gast im Gespräch. Der Einladung gefolgt ist Dr. Andreas Marx, Leiter des Mitteldeutschen Klimabüros am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, kurz UFZ. Gleichzeitig leitet Herr Marx den Dürremonitor Deutschland, der vermutlich den meisten unserer Hörerinnen und Hörer ein Begriff sein dürfte. Herr Marx, ich freue mich sehr, Sie heute im DVGW Wissensfunk begrüßen zu dürfen.
Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung.
Bevor wir uns in das heutige Thema vertiefen, wäre es spannend für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu erfahren, welche Rolle das Mitteldeutsche Klimabüro spielt und wie Ihre Arbeit am UFZ aussieht. Könnten Sie uns da einen Einblick geben?
Na, die Idee hinter den Klimabüros war, dass man dafür Sorge trägt, dass die Informationen, die in der Wissenschaft generiert werden, dass man die gesellschaftlich auch verwerten kann. Also ein großes Problem, das wir so vor 20, 30 Jahren hatten, war eigentlich, dass man in der Wissenschaft wirklich sehr stark an wissenschaftlich definierten Problemen gearbeitet hat. Wir weniger Austausch hatten mit Praxispartnern und Stakeholdern. Und man damals auch ein bisschen das Problem hatte, dass man an echten, realen Problemen da draußen vorbeigeforscht hat. Und das hat sich dann im Laufe der Jahre doch relativ stark geändert. Heute ist es eigentlich so, dass die meisten Forschungsprojekte zusammen mit Praxispartnern gemacht werden. Und vor ungefähr 15 Jahren sind eben dann die Klimabüros institutionalisiert worden. Es gibt hier ein Klimabüro am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig, aber auch am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven, am Helmholtz-Zentrum Herion in Geesthacht oder auch am Karlsruher Institut für Technologie. Wir decken sehr unterschiedliche Themenbereiche ab und sind auch in guten Austausch und können eben so sowohl in den Regionen, in denen wir sitzen, als auch zu unterschiedlichen Themen auf deutscher und europäischer Ebene dafür sorgen, dass wissenschaftliche Ergebnisse auch genutzt werden können.
Mit unserem Gesprächsthema sind wir heute ganz tagesaktuell, denn heute Morgen, wir nehmen am 10. Januar auf, hat der EU-Klimadienst Copernicus, welches mit dem gleichen Modellsystem wie auch der Dürremonitor arbeitet, seinen Jahresreport veröffentlicht, in welchem er Bilanz für das Jahr 2024 zieht. Mit globalem Fokus werden hier Entwicklungen illustriert, wie sie zunehmend auch in Deutschland nicht nur wahrnehmbar sind, sondern erlebbar. Samantha Burgess vom Europäischen Wetterdienst wird mit den Worten zitiert, dass diese hohen globalen Temperaturen verbunden mit einem Rekordniveau an Feuchtigkeit in der Atmosphäre im Jahr 2024 beispiellose Hitzewellen und Starkregenereignisse ausgelöst haben. Den Klimawandel, der sich in dieser Form mit seinen Auswirkungen zeigt, erfahren wir mittlerweile in vielen Lebensbereichen. Bezogen auf die beiden Branchen des DVGW in Energie- und Wasserwirtschaft geht damit energieseitig beispielsweise das zunehmend drängende Erfordernis einher, von fossilen Energieträgern wegzukommen. Auf der Wasserseite steht die Versorgungssicherheit immer wieder im Fokus der Diskussion. Um damit verbundene Aspekte und mögliche Folgen für die Wasserversorgung zu untersuchen, hat der DVGW das Zukunftsprogramm Wasser initiiert. Und in diesem Kontext war vor 2 Jahren das Forschungsprojekt Wasserdargebot zum Abschluss gekommen, welches Sie, Herr Marx, mit dem UFZ für den DVGW umgesetzt haben. Hier hatten Sie vereinfacht gesagt Klimasimulationen untersucht, die Änderungen im Niederschlag und in der Grundwasserneubildung in den kommenden Jahren prognostizieren. Die Methodik, die hier zum Einsatz kam, folgte den Berechnungen im Vorgehen des Dürremonitors. Um jetzt endlich mal den Bogen wieder zurückzuspannen zu unserem heutigen Gesprächsthema, dem Dürremonitor Deutschland, vor allem im Kontext des vergangenen Jahres. Um hier einzusteigen, würde ich von Ihnen aber gern noch mal kurz aufgeschlüsselt bekommen, was leistet denn der Dürremonitor und welche Ziele werden damit hauptsächlich verfolgt?
Ja, das hat sich über die Jahre natürlich relativ steil entwickelt. Wenn man das historisch betrachtet, der Dürremonitor ist in den Jahren 2012, 2013 entwickelt wurden, ist 2014 dann quasi publiziert worden, indem wir den auf eine Internetseite gestellt haben. Am Anfang haben wir das noch monatlich aktualisiert, aber dann ab 2015 eine tägliche Aktualisierung vorgenommen. Und der Hintergrund, warum wir das überhaupt gemacht haben, war eigentlich, dass auf der einen Seite es modelltechnisch möglich war, für ganz Deutschland in regelmäßigen Abständen zum Beispiel Wetterdaten des Wetterdienstes zu bekommen. Ja, das war also vor 20 Jahren eigentlich noch undenkbar. Zweite Sache, die es gab, war, wir haben noch ziemlich gute Landoberflächendaten, also auch die Höhenmodelle, Landbedeckung. Also eigentlich war alles da, um sowohl ein hydrologisches Modell zu bauen, in dem ja letztlich die ganzen hydrologischen Prozesse abgebildet werden müssen, aber auch die meteorologischen Daten waren dann da, um das zu füttern. Also technisch ging das dann. Auf der anderen Seite war es so, dass in dem Klimabüro, das ist ja eigentlich eine Kontaktstätte zu Praxispartnern, und vor 15 Jahren hat sich das schon deutlich gezeigt, dass für den Bereich Bodenfeuchte, Dürre in Deutschland keine Produkte gibt, dass es aber eine gesellschaftliche Relevanz hat. Und es waren damals eben vor allem eigentlich Forstleute. Aus dem Agrarsektor gab es ein großes Interesse, ein bisschen auch aus dem Wassersektor, aber noch nicht so stark ausgeprägt. Und so haben wir eben gesagt, es gibt einen Bedarf und wir können quasi dazu beitragen, da Informationen zu generieren, und haben das deswegen an den Start gebracht. Im Laufe der Zeit hat sich darüber gezeigt, dass es spezielle Bedürfnisse gibt. Also die Landwirtschaft, die interessiert sich eben nicht für irgendwie 2 Meter Bodenvolumen, sondern natürlich ist es bei einjährigen Pflanzen, es ist viel relevanter, was im Oberboden passiert. So dass quasi dieser Bereich des Oberbodens, der ursprünglich gar nicht da war, dass der noch dazugekommen ist, dann hat sich weiter gezeigt, dass eben nicht nur eine relative Dürreeinordnung, sondern auch absolute Wassermengen wichtig sind, auch für die Landwirtschaft, sodass dann noch die nutzbare Feldkapazität da mit reingenommen worden ist. Und so hat sich im Laufe der Zeit, haben sich andere Sachen gezeigt, wie Dürremagnituden und Intensitäten, um Jahre vergleichen zu können, sodass es eben im Laufe der Zeit alles immer ein bisschen größer geworden ist, aber immer getrieben von dem Bedarf, der uns von außen kommuniziert worden ist.
Jetzt haben wir an verschiedener Stelle schon den Begriff Dürre verwendet, und ich glaube, vor allem in den Sommermonaten erfährt der Begriff fast eine inflationäre Verwendung. Ich muss selber zugeben, wenn ich so im August in meinen brandenburgischen Garten blicke und den braunen Rasen betrachte, dann habe ich tendenziell auch den Hang, von einer ausgeprägten Dürre zu sprechen. Aber jetzt hier für unseren Kontext vielleicht mal ein bisschen wissenschaftlich eingeordnet. Was ist denn aus Ihrer Perspektive und gerade auch im Verständnis des Dürremonitors unter dem Dürrebegriff zu verstehen?
Es sind eigentlich zwei unterschiedliche Definitionen. Das eine ist, also man muss unterscheiden Dürre und Trockenheit. Dazu muss man eigentlich erstmal einen Schritt zurückgehen und überlegen, wie ist eigentlich die Bodenfeuchte in Deutschland. Und die Bodenfeuchte hat einen sehr ausgeprägten Jahresgang. Der Boden ist im Winter in Deutschland immer nass. Also es gibt es eigentlich nicht, dass Sie im Winter rausgehen und da über einen richtig knochentrockenen Boden laufen. Der Boden ist immer nass. Das hängt eben damit zusammen, dass die Vegetation in der Vegetationsruhe ist. Das heißt, es wird eigentlich kaum Wasser über die Wurzeln aus dem Boden gezogen. Im Winter haben wir niedrige Temperaturen. Das heißt, es verdunstet weniger Wasser. Und deswegen sind die Böden nass. April ist dann so ein Zeitpunkt, da sind die Pflanzen wieder aktiv und die Temperaturen sind höher. Das heißt, die Verdunstung wird insgesamt höher und deswegen trocknen in den Sommer die Böden immer aus, jedes Jahr. Und das ist eben der Unterschied. Also Trockenheit hat man in Deutschland vor allem im Sommer. Im Winter sind die Böden relativ nass. Dürre ist aber jetzt eine Einordnung in das, was normal ist. Das heißt, im Winter kann man eine Dürre haben, obwohl die Böden eigentlich viel nasser sind als im Sommer, aber sie sind eben relativ gesehen viel trockener als in einem normalen Winter. Und so ist es, wenn quasi im Januar der Boden so trocken ist, wie er statistisch nur alle 5 Jahre ist, dann ist die erste Dürrestufe erreicht und dann hat man quasi die nächsten Dürrestufen sind so trocken wie statistisch nur alle 10 Jahre, alle 20 und alle 50 Jahre. Das ist die Definition von Dürre. Und das heißt, Im Winter kann man Dürre haben, ohne Trockenheit zu haben. Im Sommer bedeutet Dürre immer, dass die Böden auch trocken sind. Also dann hat man Dürre und Trockenheit gleichzeitig. Wenn ich das jetzt noch ein bisschen extremer spanne, weil Brandenburg gerade nun mal gefallen ist, in Brandenburg kann das aber eben auch andersrum sein. In Brandenburg kann es im Sommer extrem trocken sein, ohne dass Dürre ist. Mhm. Weil wir da die sandigen Böden haben, wir haben kontinentales Klima, also es regnet relativ wenig und die Böden können das Wasser nicht halten. Deswegen ist es in Brandenburg in den meisten Regionen ziemlich normal, dass die Böden im Sommer sehr trocken sind. So, das heißt aber auch, wenn im Sommer in Brandenburg Dürre angezeigt ist, dann ist richtig trocken und dann haben Pflanzen richtig Wasserstress.
Und das ist an der Stelle sicher nicht unerheblich zu unterscheiden. Denn die Differenzierung von Trockenheit und Dürre ist ja manches Mal in der Medienberichterstattung nicht immer eindeutig wahrnehmbar. Vielen Dank, dass Sie das auch noch einmal für meinen speziellen Fall in Brandenburg erläutert haben. Um hier weiterzugehen, vorhin haben Sie bereits erwähnt, der Dürremonitor arbeitet seit 2014 und damit ist er seit mehr als 10 Jahren im Einsatz. Welche zentralen Erkenntnisse konnten in dieser Zeit gewonnen werden, beziehungsweise was waren wichtige Beobachtungen?
Also interessant ist eigentlich, dass die öffentliche Wahrnehmung durch den Dürremonitor sich extrem verändert hat. Als wir angefangen haben, hatten wir direkt quasi in dem ersten Jahr 2015 Situationen, die vor allem vor Sommertrockenheit und von Sommerdürre geprägt waren. 2015 war ein Jahr, in dem wir eigentlich zum ersten Mal in großen Teilen Deutschlands, also von München bis Berlin, die Situation hatten, dass das Laub der Bäume sich wegen Trockenheit schon im August verfärbt hat und teilweise Bäume die Blätter geworfen haben. Und parallel dazu war in der Landwirtschaft, dadurch, dass eben der Sommer extrem unter Dürre gelitten hat, waren in der Landwirtschaft die Maiserträge unglaublich schlecht in Deutschland. Und das ist so eine Kombination, die dann auch zu einem großen medialen Interesse führt. Mhm. Und deswegen, also wir hatten quasi im ersten Jahr des Betriebs des Dürremonitors schon eine ziemlich große Presseabdeckung, was mich damals extrem gewundert hat. Vor allem auch war das Feedback, das wir damals aus der Bevölkerung bekommen haben, gar nicht so ein wahnsinnig gutes war. Also damals war das noch so, dass man durchaus uns Alarmismus vorgeworfen hat, mhm. Mit ganz klaren Aussagen, zum Beispiel Dürre gibt es nicht in Deutschland, das ist was, was es nur in Afrika gibt. Das war letztlich der Tenor, der Kontakt, den wir hatten, häufig hatte. Und das hat sich dann im Laufe der Jahre ein bisschen geändert, vor allem seit 2018, als diese sehr, sehr intensive Trockenheit angesetzt hat. 2018 war ja eigentlich ein Jahr, das extrem unwahrscheinlich ist, weil der Winter 2017-18 unglaublich nass war. Also im Februar 2018 waren die Böden in Deutschland patschnass und da hat es einfach aufgehört zu regnen. Und gleichzeitig hatten wir die ersten Hitzewellen mit über 30 Grad Tageshöchsttemperatur schon im April 2018. Mhm. Das heißt, die Böden sind von oben nach unten extrem schnell ausgetrocknet. Und das ist jetzt wieder die Frage, was ist extrem schnell? Also immer im Verlauf von wenigen Monaten, das ist der Zeithorizont, in dem Dürren sich ausbringen. Und danach hat uns das Thema Dürre in einigen Teilen Deutschlands über 5,5 Jahre beschäftigt. Und das ist ja eine Situation, die wir so über eine Zeit mindestens bis zum Zweiten Weltkrieg nicht erlebt haben. Mhm. Und der Dürremonitor war eben damals ein Mittel oder ist ein Mittel, in dem man sehr schön zeigen konnte, wie dieses außergewöhnliche Extremereignis aussieht, wo genau es sich wie stark ausprägt. Und das hat die Kommunikation der Dürre extrem geholfen.
Ein paar Tage vor dem eingangs erwähnten Copernicus Climate Change Service und kurz nach dem Jahreswechsel hatte bereits der Deutsche Wetterdienst vermeldet, dass das Jahr 2024 nicht nur das wärmste Jahr seit dem flächendeckenden Messbeginn im Jahr 1881 war, gleichzeitig war es deutlich zu nass. Erklärt hat das der Deutsche Wetterdienst mit dem sehr milden Winter 2023-24 sowie dem rekordwarmen Frühjahr, welches ungewöhnlich hohe Niederschlagsmengen mit sich gebracht hatte. Da der Dürremonitor, wie ja auch schon erwähnt, mit Daten von ungefähr 2500 Wetterstationen des Deutschen Wetterdienstes arbeitet, Lassen sich denn da auch Korrelationen im Dürremonitor ablesen für das Jahr 2024?
Ja und nein. Also ganz grundsätzlich hat sich im letzten Jahr gezeigt, auf dem Boden, also gerade wenn man den Gesamtboden anguckt, bis 2 Meter Tiefe, da muss man sich immer vor Augen halten, da geht relativ viel Wasser rein. Also unter jedem Quadratmeter passt in der Größenordnung 5, teilweise mehr als 500 Liter Wasser. Und das ist eine ganze Menge. Man muss ja immer auch gucken, wenn man einen durchschnittlichen Jahresniederschlag von 780 Millimetern hat, dann heißt es ja 780 Liter Niederschlagswasser pro Quadratmeter. Mhm. Wenn der Boden bis 2 Meter aber schon 500 Liter aufnehmen kann und der extrem ausgetrocknet ist, dann bedeutet das eben gleichzeitig auch, dass man echt viel Niederschlag braucht, um im Wasserdefizit wieder aufzufüllen. Und das erklärt, warum das Auflösen von Dürren genauso wie das Ausprägen einfach sehr lange Zeit braucht. Also deswegen dauert es eben Monate, bis von einer sehr nassen Situation zu einer richtig trockenen Situation vergehen. Und gleichzeitig heißt es auch immer, dass wenn es jetzt längere Zeit trocken ist und gerade im Sommer, dann gibt es diese starken Niederschlagsereignisse, bis mal 40 Liter auf den Quadratmeter regnet, ja, davon sieht der Gesamtboden gar nichts. Also dieses Verständnis dafür, dass die Prozesse sehr langsam sind, das hat man sehr, sehr deutlich jetzt sehen und nachvollziehen können in den letzten Jahren. Gleichzeitig ist aber auch, das letzte Jahr war im Dürremonitor gar nicht so spannend, weil eigentlich 2023 das eingesetzt hat. Da haben wir einen wahnsinnig nassen Oktober, November, Dezember gehabt. Das waren die Monate, in denen eigentlich die Dürre fast überall sich aufgelöst hat und die Böden wieder in Richtung Normalzustand gegangen sind. Und da haben wir eben genau das Problem gehabt, dass im Nordwesten Deutschlands aus einer Situation, wo es über 4 Jahre, also damals über 4,5 Jahre wesentlich zu trocken war, wir dann Hochwasserereignisse hatten. Mhm. Da ist der Boden dann relativ schnell an der Oberfläche nass geworden und konnte kein zusätzliches Niederschlagswasser mehr aufnehmen. Und so hat sich das Wasser eben an der Oberfläche über die Landschaft verteilt. Und da war Niedersachsen eben einer der Schwerpunkte, die wir hatten. Ansonsten war 2023 eben das Jahr, wo die Dürre sich eigentlich fast überall aufgelöst hat. 2024 waren wir in einem relativ normalen Bereich, vor allem im Westen und im Süden Deutschlands über lange Zeit eigentlich viel zu nass, die Böden, und im Osten teilweise noch zu trocken. Das hängt eigentlich damit zusammen, dass in Deutschland das Klima extrem unterschiedlich ist. Also man muss sich hier nur vor Augen halten, wenn man den normalen Niederschlag anschaut in Deutschland, dann haben wir im Alpenbereich, Balderschwang, haben wir statistisch 2200 mm Jahresniederschlag. Mitteldeutsches Trockengebiet, das ist im Regenschatten des Harzes, da haben wir in der Größenordnung weniger als 450 mm. Das heißt, hier ist irgendwo ein Faktor von fast 5 im Jahresniederschlag zwischen unterschiedlichen Regionen. Und desto weiter man in Deutschland in Richtung Osten kommt, desto kontinentaler ist das Klima. Da regnet es nicht sehr viel. Im Sommer hat man das aber trotzdem oft Hitzeperioden, weil der Kontinental eben auch bedeutet, dass im Sommer Hitzewellen sich potenziell stärker ausbreiten. Und das bedingt eben, dass desto weiter man nach Osten kommt, desto schlechter lösen sich Dürren auf und desto mehr Zeit braucht das.
Vielen Dank. Damit sind Sie schon auf meine nächste Frage eingegangen, nämlich nach den regionalen Unterschieden. Die sind ja, wenn wir über Trocken- oder auch Starkregenereignisse sprechen, ein wichtiger Aspekt, den es gilt hervorzuheben. Denn in den meisten Fällen sprechen wir hier immer über ein deutsches Mittel. Die einzelnen Regionen können dann jeweils ganz unterschiedlich von Extremen betroffen sein. Weshalb es eben wichtig ist, an dieser Stelle zu differenzieren. Jetzt haben Sie eben den Oktober 2023 als spannenden Moment im Dürremonitor beschrieben. Die mediale Aufmerksamkeit hat sich ja auch ausgiebig mit den sogenannten Dürrejahren zwischen 2018 und 2023 beschäftigt. In dem Kontext hieß es dann häufig, dass es nun 2 Jahre durchregnen müsse, um den Mangel an Niederschlag wieder auszugleichen. Wie kam man zu dieser These?
Na, im Prinzip hat man erstmal geguckt, wie viel hat es geregnet, beziehungsweise auch weniger geregnet als in normalen Jahren, und hat es dann über die Jahre immer weiter aufsummiert. Und da kommt man dann eben zu einem Punkt, dass 1, 2, 3 Jahresniederschläge je nach Region gefehlt haben. Gott sei Dank ist es aber eben nicht so, dass man quasi das ganze Wasser, was in der Vergangenheit nicht gefallen ist, braucht, um eine Dürre aufzulösen. Weil Im Wasserhaushalt funktioniert es eben nicht so, dass das ganze Wasser, quasi das ganze Niederschlagswasser dann kompensiert werden muss, weil die Verlusttherme, also quasi das Wasser, das dann über die Verdunstung verloren geht, das Wasser, das über die Flüsse dann letztendlich zu den Meeren fließt, weil das in den Dürrejahren auch sehr viel weniger war. Und also vor allem der Abfluss, der weniger stattgefundene Abfluss, der führt dazu, dass man eben nicht 100% des Niederschlagsdefizits mehr braucht, sondern dass man da in der Größenordnung 60, 70% ist, die man an mehr Niederschlag braucht, um das wieder aufzufangen.
Ich würde jetzt mal in Richtung Wasserversorgung weitergehen wollen, und zwar mit der Frage, welche qualitativen Rückschlüsse sich denn aus den Darstellungen des Dürremonitors für die Wasserversorgung schließen lassen.
Es sind im Wesentlichen zwei Punkte, die wichtig sind. Der eine ist eigentlich ein Bereich, den fast nur die Wasserversorgung interessiert, und das ist die Dürrebeschreibung im Winterhalbjahr. Also im Frostbereich hat man relativ früh festgestellt, dass man mit der Dürreinformation im Winter nicht viel anfangen kann. Und das ist tatsächlich auch so. Dafür war das auch nicht gedacht, weil die Vegetation ist eine Vegetationsruhe und Trockenschäden tauchen eben in der Regel im Sommerhalbjahr auf. Bei der Wasserversorgung ist aber natürlich diese Information, ob der Boden wesentlich zu trocken oder normal oder wesentlich feuchter ist als normal, ist natürlich wichtig, weil das letztlich ja bestimmt, wie jetzt in den nächsten Wochen das Grundwasser sich entwickeln wird. Wenn der Boden unter Dürre ist, heißt das im Winterhalbjahr nicht, dass das Grundwasser nicht steigt, sondern es heißt, dass das Grundwasser weniger stark steigt als im normalen Winterhalbjahr. Gleichzeitig ist es so, wenn die Böden extrem trocken sind, dann ist eine Frage der Zeit, bis das Wasser aus dem Boden nach unten durchgesickert sind. Und da kann man eben davon ausgehen, oder kann man sicher sagen, dass die Grundwasserstände stärker steigen, als sie das normal machen. Also es ist quasi was und ist letztlich eine Möglichkeit, die Situation in den Tagen bis Wochen beschreiben zu können. Der zweite Punkt, der geht dann im Sommerhalbjahr, vor allem auf das Thema Wasserverbrauch. Weil diese Kombination aus trockenen Böden und dann eben vorhergesagter Hitze, da kommen auch Wettervorhersagen mit ins Spiel, die führt dazu, dass die Wasserverbräuche sich verändern. Also wir wissen, dass an extrem heißen Tagen viel Wasser verbraucht wird. Wir hatten das Thema Bewässerung unter anderem von Gartenflächen, über die viel berichtet wurde, die aber wahrscheinlich gar nicht so einen großen Einfluss haben. Er ist wahrscheinlich eher die industrielle Wassernutzung zur Kühlung und der zweite Bereich, dass der Wasserverbrauch in der Landwirtschaft, die hier die größere Rolle spielen. Also das sind eigentlich so die beiden großen Bereiche, in denen der Dürremonitor der Wasserversorgung tatsächlich eine Hilfestellung liefern kann.
Wenn wir zurückblicken, Retrospektive Jahr 2024 oder auch die letzten 10 Jahre im Dürremonitor, lässt der Dürremonitor es denn auch zu, Prognosen für die kommenden Jahre aufzustellen, nach vorn zu blicken anhand der Erkenntnisse, die man jetzt schon fassen konnte?
Das wäre natürlich ganz wundervoll, aber da bin ich nur wenig optimistisch. Also was sich ganz klar gezeigt hat, dass also gerade wenn man Richtung Landwirtschaft schaut, also wir haben in den letzten Jahren haben wir im Frühjahr sehr häufig in sehr trockenen Situationen von Verbänden klar kommuniziert bekommen, dass landwirtschaftlich ein ganz schwieriges Jahr wird. Und es hat sich deutlich gezeigt, dass das gar nicht möglich ist. Die Kurz- und Mittelfrist-Wettervorhersagen, die wir haben, sind nicht geeignet, um dieses Umfeld zu bedienen. Und wenn man jetzt die Landwirtschaft anguckt, da ist quasi im Oberboden verändert sich die Bodenfeuchte so schnell. Ja, da kann wirklich teilweise durch 1 oder 2 Tage ein bisschen mehr Regen, kann eine Dürresituation schon aufgelöst werden. Und Pflanzen nutzen das Wasser, das vollfällt, immer sehr effektiv. Also gerade nachdem es längere Zeit trocknet. Deswegen kann man im April oder auch Anfang Mai kann man eigentlich keine wirklich gute Vorhersage über einen Dürresommer geben. Auf der anderen Seite ist es so, wenn man den Gesamtboden anguckt, da hatte ich gesagt, da passt unglaublich viel Wasser rein, bis in 2 Meter Tiefe. Da kann man in der April-Situation durchaus sagen, also wenn der Boden sehr nass ist, dann kann man sehr sicher sagen, dass jetzt über die nächsten Monate sehr viel Wasser noch oben sein wird, weil eben nur relativ langsam austrocknet im Boden Deutschlands. Das heißt, da hat man eine gewisse Prognosefähigkeit. Auf der anderen Seite, wenn es im April, Mai schon trocken ist, dann kann man sehr sicher sein, dass gerade für den Wald es ein herausforderndes Dürrejahr wird, weil eben im Sommer der Niederschlag, der fällt, von den Pflanzen direkt weggezogen wird, zum Teil dann über die Blätter wieder verdunstet. Und da ist auch sehr sicher sehr wenig Wasser im Wohnschichten oder Kram da.
Zum Abschluss der Gespräche hier im Wissensfunk wage ich immer mal gerne den Sprung wieder zurück auf die Metaebene beziehungsweise zu uns selber als Einzelpersonen. Und daher so meine Abschlussfrage: Wie können wir als Einzelpersonen, aber auch eben Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger auf verschiedenen Ebenen, beispielsweise, was wir heute auch gehört haben, in den Sektoren Industrie, Landwirtschaft, aber auch in der Politik und in den Behörden, die Informationen des Dürremonitors nutzen, um uns auch selber besser auf zukünftige Herausforderungen vorzubereiten?
Also ich glaube, man muss erstmal feststellen, dass die letzten 5 Jahre, das ist ein Extremereignis war. Und also langsam hat sich diese Erkenntnis auch durchgesetzt, dass das kein neuer Normalzustand ist, sondern dass Dürre eben was ist, was in Deutschland auch sehr lange anhalten kann, was potenziell sich unter Klimawandel verändert. Also vor allem dieses Thema sommerliche Trockenheit wird in Zukunft in Deutschland eine größere Rolle spielen. Insgesamt ist aber es nicht so, dass man davon ausgehen kann, dass Deutschland austrocknet. Und vor dem Hintergrund muss man sich eigentlich überlegen, wie können wir in Zukunft Dürren besser managen. Das sind Herausforderungen, die weder die weniger im privaten Bereich adressiert werden können und auch weniger von einzelnen Industriebetrieben. Sondern die Frage ist hier eigentlich, wie wollen wir in Zukunft Dürreereignisse managen? Also ein Extremereignis, ähnlich wie das beim Hochwasserereignis ist, das eben auch als Extremereignis behandeln. Und das ist eine Lehre, die bisher nur sehr eingeschränkt gezogen worden ist aus den Ereignissen aus der Dürre der letzten Jahre. Also da sehe ich immer noch die Notwendigkeit zu handeln, weil wir bisher eigentlich einen Fokus darauf haben, quasi langfristig auf 30 Jahreszeiträumen zu schauen, wie viel Wasser verfügbar ist. Aber die Frage, wie wir mit 2-, 3-, 5-jährigen Ereignissen, die regional durch sehr starke Trockenheit geprägt sind und wo dann sehr schnell sehr viele Sektoren gleichzeitig betroffen sind, wie wir damit umgehen, dazu fehlen uns wirklich noch Arbeiten. Der Dürremonitor kann hier ein Werkzeug sein, um mit dazu beizutragen, quasi festzulegen, wann denn eine Dürre überhaupt einsetzt. Also bodenfeuchte Dürre ist dann eben ein Teil, der da reinspielt. Da müsste ganz sicher eben noch eine Information zu hydrologischer Dürre, also zu wenig Wasser in Flüssen oder auch zu niedrige Grundwasserstände. Und das wäre quasi eine Basis, um festzulegen, welche Dürrestufen erreicht werden. Also wenn man jetzt ins Hochwasser guckt, da gibt es Hochwasserwarnstufen, mit denen verbunden auch für unterschiedliche Flussabschnitte in dem Fall Maßnahmen verbunden sind. Und genau an dem Punkt sollten wir im Dürremanagement auch.
Vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch und die Ausführungen zum Dürremonitor Deutschland des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung. Ich persönlich habe viel dazu gelernt. Ich hoffe auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer war auch das ein oder andere Aha-Erlebnis dabei. Der Dürremonitor ist ja mittlerweile eine etablierte Instanz und umso spannender war es, den dann auch von Ihnen hier in diesem Format einmal vorgestellt zu bekommen. Vielen Dank, Herr Marx.
Ich danke Ihnen.
Und zum Abschluss noch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie noch mehr zum Thema wissen wollen, unter anderem auch zum DVGW-Forschungsprojekt Wasserdargebot aus dem Zukunftsprogramm, dann schauen Sie unbedingt auf unserer Internetseite vorbei. Gern möchte ich auch unsere Online-Veranstaltung am 4. Februar bewerben, in welcher quasi der Gegenpol zum Dargebot, nämlich der Bedarf, dargestellt wird. Die Veranstaltung wird gemeinsam mit dem Umweltbundesamt organisiert. Hier wird neben dem DVGW-Projekt What Demand, welches eben Wasserbedarfsprognosen in den Sektoren Haushalt, Industrie und Landwirtschaft darstellt, das UBA-Projekt Wattklimm vorgestellt. Den Link zur kostenlosen Veranstaltung finden Sie in den Shownotes. Und unbedingt lege ich Ihnen auch noch einmal unsere große Wasserfolge mit Berthold Niehus ans Herz, in welcher die komplexen Zusammenhänge zwischen dem natürlichen Wasserkreislauf, Auswirkungen des Klimawandels und einer gesicherten Wasserversorgung dargestellt werden. Und damit verabschieden wir uns aus dieser Folge für heute. Ich freue mich, wenn Sie dranbleiben und wir uns wieder hören, wenn es wieder heißt, für noch mehr wissenschaftliche Fakten und aufschlussreiche Einblicke. Vielen Dank.